Hier steht langsam deutlich, ich werde mich bemühen. Ganz ehrlich, ich glaube, es ist das erste Mal, dass ich auf einer Kanzel stehe. Bisher habe ich das irgendwie immer von da unten aus gemacht. Bei den Motorradfahrergottesdiensten ist es sowieso ganz anders. Da ist es oft ein Sattelauflieger, auf dem wir stehen und den Gottesdienst feiern und die Leute davor parken. Für mich ganz neu, ob ein komisches Gefühl, man hat so, als wenn man über den Leuten stehen würde. Also, aber es wurde so gewünscht, ich bin heute auf eurer Kanzel. Liebe Leute, wer ein Haus baut, wird als erstes etwas tun, nämlich ein Fundament errichten. Der Bäcker, der ein gutes Brot machen möchte, braucht einen guten Sauerteig als Grundlage. Eine Predigt, die nicht nur philosophisch sein soll, braucht eine Bibelstelle als Grundlage. Und wir haben vor uns schon diese Bibelstelle, diesen Predigttext gehört. Ihr könnt ihn hier vorne nochmal sehen. Ich bin mir gerade ein bisschen unsicher, ob wir ihn noch einmal lesen, denn er ist uns wahrscheinlich noch im Ohr. Dieser Bibeltext ist aus meiner Sicht ein phänomenaler Text. Jesus erzählt am Anfang vom Nachbarn, der um Mitternacht für seinen Besuch noch etwas Brot braucht und am Ende landet er beim Heiligen Geist. Auf den ersten Blick, glaube ich, passt das für uns überhaupt nicht zusammen. Auf den zweiten Blick allerdings schon, denn in den Versen zuvor fragen die Jünger Jesus, wie sollen wir denn richtig beten? Wie geht das denn? Und Jesus gibt ihnen eine Antwort. Es ist die Antwort, die wir als Christen auswendig kennen. Eine Antwort, die nahezu in jedem Gottesdienst vorkommt. Jesus stellt den Jüngern das Vaterunser vor und sagt ihnen, so sollt ihr beten. Im Vaterunser gibt es einen Teilsatz, der heißt, unser täglich Brot gib uns heute. Gut zugehört? Nicht den übervollen Teller beim Griechen gib uns heute, sondern das Brot, das tägliche Brot gib uns heute. Brot hat im Orient eine größere Bedeutung wie in vielen anderen Ländern, mit Ausnahme Deutschland. In Deutschland ist Brot Hauptnahrungsmittel, ist es glaube ich immer noch, obwohl die Nudel im Vormarsch ist. Dennoch ist Brot im Orient ziemlich einseitig. Es gibt nicht wie in Deutschland hunderte Sorten, die gibt es sonst nirgendwo auf der Welt, sondern eben nur hier. Dennoch ist Brot im Orient so etwas wie die Grundversorgung kein Luxus. Und wenn der Nachbar also nachts kommt und sagt, ich brauche drei Brote, ich habe Besuch bekommen, dann geht es hier nicht darum, gib mir mal was ganz Besonderes, ich brauche was ganz Besonderes, einen besonderen Leckerbissen, sondern dann ist es eigentlich das ganz Normale. So ist auch der Heilige Geist kein Luxusgut, von dem Jesus am Ende spricht. Es ist nichts für überfromme Christen, für irgendwelche geistlichen Eliten, sondern es ist die Grundausstattung, sozusagen das tägliche Brot. Und noch eine Parallele zum Brot gibt es. Brot wird oft verschmäht, weggeworfen, weil es ein oder zwei Tage alt ist. An vielen Stellen versuchen wir aus unterschiedlichen Gründen, auch ohne Brot auszukommen. Vielleicht, weil uns der Döner, da ist aber auch wieder Brot drin, oder der Hamburger besser schmeckt. Vielleicht, weil wir bestimmte Getreidebestandteile nicht vertragen oder. Christen und Gemeinden versuchen manchmal ohne den Geist Gottes Christ zu sein oder Gemeinde zu sein. Gerade so, als ob der Heilige Geist etwas wäre, von dem man etwas Abstand halten müsste, der nicht zur Grundausstattung gehört, verschmähter Luxus, weil wir doch gerne so einfach sind. Aber ich glaube, dass das nicht geht. Denn Christ bin ich, wenn ich Jesus Christus als meinen Herrn bezeichnen kann. Und ich erlaube mir, diese Frage an dich heute Morgen zu stellen, ob du das für dich so sagen kannst. Jesus ist mein Herr. Das macht dich nämlich am Ende zum Christ. Nach der Aussage der Bibel kann man diesen Satz nicht sprechen ohne den Heiligen Geist. Dieses Bekenntnis in kürzester Form im Vergleich zu dem, was wir vorhin im Gottesdienst gesprochen haben, kann man nicht sprechen, wenn man nicht den Heiligen Geist hat. Der Apostel Paulus schreibt es in seinem Brief an die Gemeinde in Korinth im 1. Korintherbrief 12, Vers 3 und schreibt: Niemand kann sagen, Jesus ist der Herr, wenn es ihm nicht der Heilige Geist eingibt. Das hat auch etwas mit Gottes Erkenntnis zu tun. Wer ist Gott für mich? Das und wer Jesus ist, macht der Heilige Geist mir klar. Meinem menschlichen Verstand, der ganz schnell an seine Grenzen stößt. Die Menschen, mit denen ich normalerweise in einem Gottesdienst als Biker-Pastor zu tun habe, sind Motorradfahrer. Die haben schon eher mal den Heiligen Geist. Du bist Christ, dann hast du auch den Heiligen Geist. Das darfst du für dich in Anspruch nehmen, ganz sicher. Mir begegnen immer wieder Christen, die sich fragen, ob sie den Heiligen Geist haben. Sie fragen sich, weil sie die scheinbar spektakulären Gaben des Heiligen Geistes, wie wir sie im Korintherbrief lesen können, nicht haben. Ich sage euch in Anlehnung an Paulus, ihr habt den Heiligen Geist, wenn ihr Jesus als euren Herrn bezeichnen könnt. Das ist das Fundament, das ist das tägliche Brot. Aber es ist so noch eine Frage, wie viel Platz hat der Geist Gottes in dir? Wie breit darf er sich denn machen? Hier sitzen bestimmt eine ganze Menge Leute, die den Heiligen Geist haben. Schau dich doch mal um, schau mal zur Seite. Was siehst du? Es gibt ein paar ganz ordentliche, die tatsächlich schauen. Sehr schön, so war es gedacht. Also was siehst du? Ich glaube, du siehst ganz normale Menschen, vielleicht deine Nachbarn, Arbeitskollegen, Vereinsmitglieder oder Freunde. Aber du siehst niemanden, den du für verrückt hältst. Der Geist Gottes macht nicht verrückt, macht nicht weltfremd, macht dich nicht abgehoben, sondern er zeigt dir die wahren Zusammenhänge des Lebens. Man muss also keine Bedenken haben, den Geist Gottes in seinem Leben einen großen Raum zu geben und in seinem Alltag. Aber Achtung, der Geist Gottes gibt nicht nur, er nimmt auch manch Liebgewordenes. Und es fängt damit an, dass der Heilige Geist dir Jesus als den Heiligen, als den Revolutionär, als den Arzt, den Heiler, als Politiker, oder als Zauberer oder als Dichter wegnimmt. Anschließend gibt der Heilige Geist dir Jesus Christus zurück. Jesus kommt zurück zu dir als Gottes Sohn, als der Christus. Du musst wissen, Christus ist nicht der Familienname, sondern ein Titel, der Retter. Jesus kommt zu dir als Retter. Also sei ganz ruhig. Wenn der Heilige Geist in dir arbeitet und dir klar wird, wer Jesus ist. Sei ganz ruhig, denn es geschieht nichts Gefährliches, sondern deine Rettung kommt voran. Erinnerst du dich noch an die Frage vor diesem kurzen Exkurs? Da hieß es, es ist die Frage, wie viel Platz hat Gottes Geist in dir? Wie breit darf er sich machen? Wieso frage ich das? Nun, ich will es dir mal mit einem Beispiel erklären. Ich weiß, dass es hier in der Gemeinde ein paar gibt, die Motorrad fahren. Einen von denen, drei sind glaube ich da, also einen mutigen würde ich gerne mal hier unten runter bitten oder hier nach vorn bitten. Ich komme auch runter und dann hätte ich einfach ein paar Fragen. Also, wer macht sich auf den Weg? Der Andreas, da war halt schon ein paar Mal dran. Wenn du das Mikrofon nimmst, klick auf, wir kennen uns, glaube ich, auch schon genauso lange wie den Andreas.
15 Jahre, ja.
15 Jahre. Gleich am Anfang die entscheidende Frage, was für ein Motorrad fährst du denn heute?
Eine Yamaha 1300er XJR.
XJR. Für die, die das Motorrad nicht kennen, wie viel PS hat das Motorrad?
98.
98. Und jetzt eine Frage, die mehr dich betrifft, nämlich für was für einen Motorradfahrer hältst du dich? Ruhig, flott, rasant, gemächlich?
Früher rasant, jetzt eher gemächlich.
Siehst du, man wird eben doch älter. Ja, Frage, würdest du von dir sagen, dass du das Motorrad, was du hast, die XJR, dass du die und die 98 PS, dass du die unter Kontrolle hast?
Ja, was unter Kontrolle, also...
Beherrschst du das Motorrad richtig gut oder gibt es so Momente, wo du sagst,
ja, also weil man manchmal in Situationen kommt, wo man sagt, einfach, ja, es ist wie beim Autofahren, perfekt ist keiner und man kommt manchmal in Situationen, wo man sagt, hätte man vielleicht eher weniger oder eher bremsen sollen oder weniger Gas geben oder wie gesagt, das ist, man kann da keine Perfektion, wo man sagt, ich bin kein Rennfahrer oder wo man sagt, ich habe das Ding, weiß genau, wie es reagiert und ja, also das würde ich nicht behaupten wollen.
Gut, das ist eine realistische Einschätzung, aber du bist fit und sagst, okay, ich komme mit dem Motorrad im Großen und Ganzen gut zurecht.
Ich hatte in Hohenstein in den so ein Seminar, wo man sagt, da merkt man erstmal, was möglich ist, weil dort andere Möglichkeiten sind, wo man sagt, man kann mal eine Vollbremsung machen, ohne dass irgendwo im Straßenverkehr. Dort merkt man dann, dass es okay, da kann man was dazu lernen. Und, ja.
Okay. Von den 98 PS, was glaubst du von diesem Potenzial, wie viel Prozent hast du davon schon abgerufen? Hast du schon mal 100%, also 98?
Prozent, 80% vielleicht.
80%. Vielen Dank. Das war's schon. Danke für deinen Mut. Einen Dankesapplaus. Warum dieses Interview? Weil es uns, glaube ich, ein Stück deutlich macht, dass wir ganz selten in der Lage sind, 100% des Potenzials abzurufen. Stellt euch vor, da hat einer ein Motorrad mit 150 PS und das ist bei weitem nicht die Obergrenze heutzutage, da gibt es noch viel ganz andere Kategorien. Er hat ein Motorrad mit 150 PS, aber er nutzt nur 25. Wäre das nicht Verschwendung? Würde man ihm nicht sagen, Mensch, tolle Maschine, aber du und die Maschine, ihr passt irgendwie nicht zu 100% zusammen. Und wer nicht Motorrad fährt, der kennt sicherlich den Ausdruck mit angezogener Handbremse fahren. Da musst du unwahrscheinlich Gas geben, mit der Kupplung spielen, damit die Fuhre überhaupt losgeht. Ist die Fuhre dann im Gang, wunderst du dich, dass nach ein paar Kilometern Rauch aus den Radkästen aufsteigt. So schnell bist du doch gar nicht unterwegs. Leben mit dem Heiligen Geist, ihm aber keinen Raum im Leben geben, ist wie Fahren mit angezogener Handbremse oder mit einem 150 PS starken Motorrad, aber man nutzt nur 25. Du gehörst dennoch unabänderlich zu Jesus. Aber du nutzt nicht das Potenzial, das dir zur Verfügung steht. Du könntest mehr mit Gott erleben. Und ich erlebe Menschen, die haben eine große Sehnsucht danach, dass sie sagen, ich möchte gerne mit Gott mehr erleben. Ich möchte nicht nur sozusagen eine Religion pflegen, sondern ich möchte eine lebendige Beziehung zu Gott haben, die geprägt ist von Erlebnissen mit meinem Gott. Wenn du diese Sehnsucht hast, wenn du mit Gott mehr erleben möchtest, dann bitte Gott, bitte den Heiligen Geist, dass er Raum in deinem Leben gewinnt. Genauso wie du sonst das täglich Brot zu dir nimmst, um das dein Nachbar im Bibeltext bittet. Mach es nicht zu etwas Besonderem, sondern lass es etwas ganz Normales sein. Gott ist nicht taub. Bitten ist nicht umsonst. So haben wir es in diesem Bibeltext vor uns gehört, den uns der Andreas gelesen hat. Suche ist nicht sinnlos und das Anklopfen bleibt nicht ohne Folgen. Rogate beten. Dann ist es für uns immer so ein Sonntag, wo wir wahrscheinlich an beide Seiten denken können. Einerseits wir beten und es erfüllt sich etwas. Und vor lauter Freude über das Erfüllen unserer Bitten vergessen wir plötzlich das Dankesagen. Aber wir erleben eben auch das andere. Wir bitten zum Beispiel um Genesung bei Krankheit und erleben, dass die Krankheit schlimmer wird. Wie damit umgehen? Wird er entscheiden, ob sozusagen er diese Bitte erfüllt? Es gibt in der Bibel große Beispiele. Abraham zum Beispiel, der um Sodom und Gomorra fast feilscht mit Gott. Ich glaube, dass Beten sich lohnt. Es lohnt sich, bei Gott anzuklopfen. Es lohnt sich, Gott zu suchen. Es wird nicht ohne Folgen bleiben. Vers 9 in unserem Bibeltext hieß, deshalb sage ich euch, bittet und ihr werdet erhalten, sucht und ihr werdet finden, klopft an und die Tür wird euch geöffnet werden. Denn wer bittet, wird erhalten, wer sucht, wird finden und die Tür wird jedem geöffnet, der anklopft. Erinnert ihr euch 2017, das war vor Corona, da haben wir 500 Jahre Reformation gefeiert. Und ich habe damals gedacht, und ich denke heute, wir sollten weniger feiern, sondern vielmehr die nächste Reformation anzetteln. Weg von einer verwaltenden Kirche hin zu einer missionierenden Kirche. Weg von einer Kirche, die sich auf den Nebenschauplätzen tummelt, aber die Mission vergessen hat. Eine Haupterrungenschaft der Reformation ist die Gewissheit, dass du, wenn du zu Jesus gehörst, gerettet bist. Du bist begnadigt. Du musst nicht länger versuchen, Gott zu gefallen. Wie viele Menschen in unserem Ort, in unserem Freundeskreis, in unserer Familie sollten das eigentlich noch erfahren? Dazu braucht es Evangelisation und Mission. Gottesdienste, in denen Gottes Wort verkündigt wird. In einer Werbung eines Brillenherstellers kommt eine junge Mutter in den Laden. Sie drückt ihren Sohn, den Verkäufer, in den Arm. Und als sie fertig ist mit der Auswahl von Brillengestellen, sagt sie, die nehme ich auch, greift nach ihrem Sohn und sagt, und den nehme ich auch wieder. So macht es Gott mit dir. Gott sagt zu dir, und dich nehme ich auch, so wie du bist. Wir bezeichnen es oft als Geschenk, als etwas, was man einfach so bekommt, wo man nichts mehr dazu tun kann. Das ist auch so richtig. Die Bibelstelle heute Morgen, die für unsere Predigt die Grundlage ist, hat dennoch so einen etwas anderen Akzent. Ich habe sie vor uns gerade nochmal vorgelesen. Wir sollen bitten, wir sollen suchen und wir sollen anklopfen. Ich wiederhole mich. Bitte Gott um den Heiligen Geist in seiner ganzen Kraft und Größe. Suche Gott. Setz dich seiner Gegenwart immer wieder aus. Suche die Gelegenheiten in deinem Alltag, um mit Gott im guten Sinne alltäglich zu leben. Denn darauf kommt es an. Der Gott, von dem wir reden, ist kein Gott für Sonn- und Feiertage, nicht für Sonntagvormittag von 9.30 Uhr bis maximal 11 Uhr, sondern es ist ein Gott, der mit uns durchs ganze Leben von Montag bis Sonntag von 0 bis 24 Uhr und wieder von vorne durch unser Leben gehen will. Klopfe an. Klopfe bei Gott an. Bitte ihn um Einlass. Zeige ihm, dass dir etwas daran liegt, dass du bei ihm wohnen möchtest oder vielleicht auch umgekehrt, du deine Tür für ihn ganz aufmachst. Werde selbst aktiv. Gott will sich finden lassen. Aber du solltest suchen. Denn wer nicht sucht, der kann, auch wenn Gott direkt vor ihm steht, ihn nicht finden. Und deshalb noch einmal zum Schluss als Erinnerung. Denn wer bittet, wer betet, wird erhalten. Wer sucht, wird finden. Und die Tür wird jedem geöffnet, der anklopft. Amen.